wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich denke seit vielen, vielen Jahrzehnten darüber nach, wie es möglich sein konnte, unter der Diktatur Hitlers, dass zigtausende von Deutschen sich daran beteiligt haben, geradezu fabrikmäßig Millionen von Juden umzubringen. Und ich habe bis heute keine wirkliche Erklärung.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny und ich nehme euch heute mit nach Nordrhein-Westfalen in den Stadtteil Wewelsburg der Stadt Büren im Kreis Paderborn. Der Fußball in der Zeit des Nationalsozialismus ist für das Kreismuseum Wewelsburg seit vielen Jahren ein sehr wichtiges Thema bei der Geschichtsvermittlung. Die Ausgrenzung jüdischer Sportler aus den Vereinen des Deutschen Fußballbundes wird dabei genauso besprochen und thematisiert wie die Entwicklung des jüdischen Fußballsports bis zur Pogromnacht 1938. Es wird ebenfalls den Fragen nachgegangen, welche Rollen der Frauenfußball spielte und wie die Vereine mit ihrer NS-Vergangenheit umgehen bzw. umgehen. Über eine besondere Fußballausstellung, die pädagogische Arbeit mit den Fußballfans und die besondere Geschichte des DSC Arminia Bielefeld spreche ich heute mit Kirstin John Stucke und Friedhelm Schäfer. Zu Beginn möchte ich natürlich unsere Gäste etwas näher vorstellen. Da ist zum einen Frau Kirstin John Stucke, die nach meinem Kenntnisstand bereits nach dem Abitur, oder nicht bereits, sondern nach dem Abitur mit einem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster begonnen hat und dort neuere und neueste Geschichte, Germanistik und Publizistik studiert hat und schon während des Studiums ein Praktikum am Kreismuseum absolviert hat. Trifft das soweit zu?
Ja, das stimmt ganz genau. Und während dieses Praktikums habe ich sozusagen die Liebe zur Museumsarbeit gewonnen und habe mich auch wirklich intensiv mit der Geschichte des hiesigen ehemaligen Konzentrationslagers beschäftigt und habe dann darüber auch meine Magisterarbeit geschrieben. Damals halt über die Häftlinge des Konzentrationslagers in Niederhagen. Und wir hatten dann zeitgleich ein Überlebenden-Treffen von der Gedenkstätte aus, halt mit ehemaligen Häftlingen. Ich bin also quasi nach meinem Praktikum dann direkt dabei geblieben, habe dann da pädagogische Arbeit geleistet, Führungen gemacht und bin sozusagen dem Hause immer treu geblieben. Bin dann noch einmal für 2 Jahre zur Nordsee gegangen, nach Bremerhaven, habe dort ein wissenschaftliches Volontariat abgeleistet und bin dann aber wieder zurück nach Wewelsburg gegangen, konnte meine Examensarbeit dann publizieren und bin dann ja unterschiedlich beschäftigt gewesen, bis ich dann irgendwann eine Festanstellung bekommen habe und dann 2011 tatsächlich Museumsleiterin geworden bin.
Das ist ja nun schon ein besonderes Thema mit viel Leid, viel Traurigkeit verbunden. Sie haben eine sehr, sehr enge Bindung sowohl zum Museum als auch zu dem Thema von Anfang an. Können Sie erklären, was den Ausschlag dafür gab?
Ich glaube, dass ich wirklich so bei diesem Thema Wewelsburg, überhaupt der Geschichte der Wewelsburg geblieben bin, das lag nun mal an diesem Praktikum und an meiner pädagogischen Arbeit danach dort vor Ort und dass dann eben zeitgleich dieses Überlebenden-Treffen stattgefunden hat. Da hat man irgendwie mit den ehemaligen Häftlingen gesprochen, mit den Überlebenden und das war schon eine besondere Verbindung. Was so über diese normale Arbeit hinausgeht. Man hat eigentlich Freundschaften geschlossen und wir sind einmal im Jahr gekommen. Man hat sich zwischendurch damals aber auch Briefe geschrieben und die waren einfach etwas so ganz Besonderes, diese alten Herren. Und da ist einem richtig bewusst geworden, wie wichtig die Arbeit ist, wie wichtig die Gedenkstättenarbeit ist und dass es wichtig ist, deren Anliegen, das Anliegen der Zeitzeugen dann eigentlich auch weiter zu betreiben und sich hier für die Gedenkstättenarbeit stark zu machen.
Die Hörerinnen und Hörer könnten sie kennen. Es gab eine Dokumentationsreihe im zweiten deutschen Fernsehen, Böse Pauten. Und da haben sie den Umgang mit der nationalsozialistischen Architektur auf der Wewelsburg erklärt. Nun ist das nicht unser heutiges Thema, aber können Sie ganz kurz erklären, was da so besonders ist?
Dieses Konzentrationslager, von dem ich gerade gesprochen habe, hat Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, in Wewelsburg errichten lassen, weil er Arbeitskräfte brauchte, weil er die Wewelsburg, das ist eigentlich ein Renaissance-Schloss, umbauen wollte und zu seinem Versammlungsort für die SS gestalten wollte. Und dafür brauchte er Arbeiter. Und die Wewelsburg ist auch tatsächlich zum Teil umgebaut worden. Und sozusagen noch nach dem Krieg erhalten ist der Nordturm. Und in dem Nordturm macht sich halt diese SS-Architektur besonders sichtbar. Man kann eben sehen, dass sie so ja unheimlich so eine dominierende Architektur ist, sehr ja überwältigend eigentlich auch. Und was eben für heute noch ganz interessant und auch spannend ist, ist, dass dort in diesem Fußboden im Nordturm der Wewelsburg sich ein Symbol befindet, was damals während der SS-Zeit eigentlich keine großartige Bedeutung gespielt hat. Dort befindet sich ein Sonnenrad mit 12 Speichen. Und seit den 90er Jahren wird dieses Zeichen als schwarze Sonne bezeichnet und hat in rechtsextremen Kreisen enormen Zulauf gebracht. Und das wird so als Ersatzzeichen für das Hakenkreuz benutzt und gilt als Gesinnungssymbol. Findet sich dann eben sehr häufig in rechtsextremen Kreisen, aber auch in rechtsesoterischen Szenen und hat mittlerweile auch wirklich international einen Bekanntheitsgrad erreicht. Also das beschäftigt uns dann eben schon immer. Es ist dann immer so auch das Spannende, wenn man in Wewelsburg arbeitet, dass man sich einerseits eben mit Gedenkstättenarbeit Begegnung mit den Opfern, Erinnerung an die Opfer beschäftigen kann, aber eben auch mit SS-Geschichte oder dann eben auch mit dem heutigen Umgang mit diesen Gebäuden bis hin zum Rechtsextremismus.
Nun werden wir heute maßgeblich über den Fußball reden, auch in dem Fußball in der NS-Zeit. Gibt es eine persönliche Verbindung zum Fußball oder ist es tatsächlich die berufliche über Ihre Arbeit im Museum?
Also ich denke mir, dass ich das Thema so gut finde, liegt wirklich auch schon daran, dass ich selber Fußball-Fan-Frau bin. Ich bin BVB-Fan und bin früher schon während der Studienzeit auch ins Stadion gegangen. Und ich habe Dauerkarte, bin im Fanclub, also bin ganz aktiv.
Genauso aktiv ist unser zweiter Gast, Herr Schäffer. Sie haben eine große Leidenschaft für die Geschichte und ich glaube, das hat auch was maßgeblich mit Ihrem Beruf zu tun, richtig?
Ja, das ist richtig. Um mich da anzuschließen, habe selber Fußball gespielt, musste das leider wegen eines Umzugs im Studium aufgeben und habe natürlich als Bielefelder meine große Leidenschaft zu Arminia entdeckt und stehe dort seit etwa 50 Jahren im Stadion und habe alle Höhen und Tiefen, im Augenblick mehr Tiefen des Vereins miterlebt.
Das ist sehr, sehr beeindruckend. Sie sind aber auch im Kreismuseum, also beruflich aktiv, also zum Beruf einfach noch. Sie sind Geschichtslehrer, richtig?
Ich war Geschichtslehrer. Ich bin also über 30 Jahre im Schuldienst gewesen für die Sekundarstufe 2 und habe dort mit Schülern zu tun gehabt, die keinen Hauptschulabschluss haben und mit Abiturienten. Habe unter anderem dieses Fach unterrichtet und bin dann auf Bewerbung hier nach Wewelsburg dienstlich abgeordnet worden als Lehrer und habe entsprechend hier museumspädagogische Aufgaben übernommen.
Das heißt, Sie sind im Kreismuseum, Stand heute beruflich tätig, ehrenamtlich. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich arbeite jetzt auf Honorarebene. Also das heißt, vor 5,5 Jahren bin ich pensioniert worden. Und seitdem durfte ich weiterhin freiberuflich arbeiten. Das habe ich sehr gern gemacht. Vor allem auch deshalb, weil es sich die Möglichkeit bot, an der Ausstellung über den Fußball im Nationalsozialismus weiterzuarbeiten. Und das hat mich sehr gereizt.
die Leidenschaft für die Geschichte. Nun sagen Sie, Sie sind 50 Jahre Fan von Arminia.
Ja.
Ich nehme an, dass auch dort ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt, dass Sie auch rund um die Vereinschronik intensiv aktiv sind. Haben Sie eine Chronik veröffentlicht?
Nein, das nicht. Aber ich arbeite in der Tat an der Geschichte Arminias im Nationalsozialismus. Der Verein ist 1905 gegründet worden. Es sind doch einige Archivalien erhalten geblieben und man kann eben dieses oder jenes aus der NS-Zeit ablesen und auch analysieren. Vieles bleibt auch auf der Strecke. Aber es ist nicht nur Arminia, sondern es sind auch all die anderen Vereine, mit denen ich mich beschäftigt habe, wobei es bemerkenswert ist, dass natürlich alle in der NS-Zeit sich also DFB-Vereine sich angepasst haben. Und trotzdem gibt es immer wieder interessante Unterschiede zwischen den Vereinen.
Ja, vielleicht direkt nochmal eine Frage dazu. Wie ist so Ihr Gefühl? Nimmt es zu, dass die Vereine sich dieser Aufarbeitung dieser Zeit widmen? Ist das eine konstante Anzahl oder gibt es sogar überwiegend Vereine, die sagen, ach, da will ich gar nichts damit zu tun haben, wir haben genug im Jetzt zu tun und wollen uns damit nicht beschäftigen. Wie ist da so die Gefühlslage? Also für jemanden, der sehr viel in der Geschichte aktiv ist, habe ich das Gefühl, es passiert schon eine ganze Menge, aber es kann natürlich immer etwas mehr sein.
Also die Profivereine beschäftigen sich mittlerweile intensiv oder intensiver mit der eigenen Geschichte. Wenn ich jetzt aber sage Profivereine, muss man dazu sagen, es sind weniger die Vereine, die den Anstoß geben, sondern mehr Faninitiativen, Fanprojekte, von denen der Anstoß ausgeht. Vereine arbeiten zunehmend auch mit Museen oder Gedenkstätten zusammen. Und seit gut 20 Jahren hat sich da sehr viel getan. Schwierig ist es bei den Kleinvereinen. Also bei einem Verein, der Fußball, Handball oder so etwas, Leichtathletik und Turnen anbietet, der hat genug zu tun, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden oder einen Kassierer. Und für den ist sowas oft zu viel. Und je tiefer ich komme, umso weniger, das ist meine Erfahrung, ist auch, ich will nicht sagen, das Interesse nicht vorhanden, aber einfach die Bereitschaft vorhanden, sich darum zu kümmern.
Wir werden uns gleich um Ihr wunderbares Engagement rund um die Geschichte von Arminia Bielefeld näher damit beschäftigen. Aber zuerst will ich zur Wanderausstellung, die es ja für Sportvereine, Schule, Bildungseinrichtungen und Fanprojekte gibt, etwas näher fragen. Seit 2017 präsentiert die Gedenkstätte Wewelsburg interessierten Gruppen die Ausstellung Fußball im Nationalsozialismus mehr als nur ein Spiel. Frau Johann-Stucke, wie kam es denn dazu?
Also das ist jetzt ja unsere Sonderausstellung, die wir in unserer Dauerausstellung zeigen. Wir haben also eigentlich jetzt zwei verschiedene Ausstellungen, die wir anbieten können. Einmal die Ausstellung in unserer Gedenkstättenausstellung und einmal die Wanderausstellung oder die wirklich die Leihausstellung, die wir dann auch vergeben, aus zwei verschiedenen Gründen, können wir gleich mal erzählen. Wie es jetzt zu dieser ersten Ausstellung gekommen ist, dass wir Kontakt zu dem Fanprojekt vom SC Paderborn hatten, die Interesse hatten, über Pfiff mit Fördermitteln an dieser Ausstellung zu arbeiten und die halt mit ihren Fans und uns gerne zusammen eine Ausstellung zum Thema Fußball im Nationalsozialismus machen wollten. Und dann haben wir überlegt, wie gehen wir das an und haben dann versucht, über unsere Dauerausstellung, in der es halt um die Geschichte der SS geht und dann eben die Geschichte in Wewelsburg, was hat sich halt während des Nationalsozialismus in Wewelsburg sozusagen, was ist dort passiert? Das ist einmal eben, dass man über die SS aufklärt und dann eben die Tätigkeiten der SS in Wewelsburg mit der Geschichte des Konzentrationslagers. Und wir haben dann versucht, diese verschiedenen Schwerpunktthemen dann mit dem Fußball in Verbindung zu bringen, dass man dann halt irgendwie angefangen hat, dass man so, ja, wie war es denn so in Friedenszeiten, wie hat sich das dann im Fußball dargestellt, dass man anfangs erst so halt alles gleichgeschaltet hat, das kann man dann am Beispiel Fußball dann irgendwie gut darstellen, dass man dann versucht hat, was gibt es für verschiedene Stadienbauten, das Olympiastadion in Berlin, dann mal ein bisschen verglichen, was war denn eigentlich hier in Wewelsburg geplant, dann halt natürlich Diskriminierung bis hin Verfolgung von jüdischen Bürgern, dass man da schaut, welche jüdischen Fußballer wurden denn eigentlich verfolgt und wurden dann auch vom Spiel ausgeschlossen. Und dann haben wir immer solche Parallelen gefunden und entwickelt und haben das dann über Schautafeln, die wir dann in unserer Dauerausstellung dann aufgestellt haben, dann so miteinander verbunden. Und dann konnten immer Besuchergruppen, oder können sie immer noch, wenn dann halt Besuchergruppen kommen, dann kann man das einen Besuch Wewelsburgs damit verbinden, dass man sich auch mit dem Thema Fußball im Nationalsozialismus auseinandersetzen kann. Das haben wir dann auch damit eben mit dem Fanprojekt zusammengearbeitet, dass die Fans dann eben auch wirklich gesagt haben, was sie denn eigentlich spannend finden, was sie gerne möchten. Und das fanden wir eben besonders gut, dass wir das eben nicht von oben herab gesagt haben, was denn jetzt die Fans interessieren sollte, sondern wir halt die Fans zuerst gefragt haben, was möchtet ihr denn wissen und was sollen wir euch denn erzählen? Und das hat ziemlich gut eingeschlagen. Das war dann sozusagen unser Beginn. Haben wir 2017, 18 haben wir diese Ausstellung erarbeitet und haben dann auch ein wissenschaftliches Symposium dann zum Thema auch bei uns in Wewelsburg gemacht und konnten da eigentlich dann auch verschiedene Fanprojekte dann auch zu uns einladen, dass wir dann mit der Ausstellung ganz gut auf uns aufmerksam machen konnten und seitdem eigentlich auch gut wirklich Fangruppen, Fußballvereine zu uns kommen, um sich halt diese Ausstellung in der Dauerausstellung anzusehen. Und dann haben wir dann auch Seminarmaterialien dazu entwickelt, um dann auch nicht nur einen anderthalbstündigen Rundgang zu machen, sondern auch wirklich mit Vereinen, vielleicht so B-Jugend, 16- oder auch 17-jährige A-Jugendliche dann halt mit diesem Thema ein bisschen intensiver auch zu beschäftigen. Und dann wurde es ja deutlich, dass die Vereine, die Spieler und auch die Fans eigentlich noch ein bisschen mehr wollten. Die wollten dann eben nicht nur diese Strukturen kennenlernen, sondern sie wollten dann eigentlich auch wissen, wie denn die einzelnen Vereine sich im Nationalsozialismus verhalten haben. Und da kommt dann eben auch Friedhelm Schäffer mit ins Spiel, der dann mit in sozusagen unser großes Projekt eingestiegen ist und dann da die Geschichte von verschiedenen Vereinen hier aus der Umgebung dann erarbeitet hat. Das ist dann so ein bisschen so ein Zwiespalt jetzt, ja, weil dann ist ja die Frage, welche Vereine soll man denn aussuchen für solch eine Ausstellung? Man könnte das natürlich riesig groß angehen. Wir haben uns jetzt aber ein bisschen reduziert und haben einmal hier die Vereine in der Nachbarschaft genommen, aber dann natürlich auch den FC Bayern dazu, weil natürlich viele Menschen in Deutschland Bayern-Fans sind.
Das zweite ist die Wanderausstellung, die heißt genau. Anpassung, Ausgrenzung, Instrumentalisierung, Fußball in der S-Zeit. Wie ist zu diesem, warum wurde dieser Titel gewählt?
Ja, das kann jetzt Herr Schäffer am besten erzählen.
Der Titel wurde gewählt, weil alle Vereine, und wir reden jetzt nur von den Vereinen des Deutschen Fußballbundes, also von den sogenannten bürgerlichen Vereinen, während die Arbeitersportvereine, die sogenannten linken Vereine, ja 1933 zerschlagen wurden bzw. verboten wurden. Und diese DFB-Vereine haben sich allesamt ohne nennenswerte Widersprüche angepasst. Daher Anpassung. Das fängt bei der Hakenkreuzfahne an, führt übers Führerprinzip, da werden die Satzungen angepasst und so weiter. Und Instrumentalisierung erkennt man natürlich am besten bei den deutschen Meistern, also zum Beispiel bei dem sechsmaligen deutschen Meister während der NS-Zeit, FC Schalke 04. Die Spieler erscheinen regelmäßig beim Führer. Schalker spielen auf Reichsparteitagen vorzugsweise gegen Nürnberg oder Fürth. Also jedes Jahr beziehungsweise nach einer Meisterschaft gibt es Triumphmärsche, an denen vorneweg der Schalker Vereinsführer mit seinen Leuten geht und natürlich auch die Goldfasane, also in Parteiuniformen. Instrumentalisierung, sie werden benutzt, aber sie lassen sich auch gerne benutzen. Und Ausgrenzung, das betrifft nicht nur die jüdischen Fußballer, aber die insbesondere Juden waren im Fußballsport vor 1933 integriert. Es gibt wohl keine Sportart, in der Juden so integriert waren als Funktionäre, als Mäzene und auch als Spieler. Und dann werden sie 1933 entweder radikal in einer Art vorauseilendem Gehorsam ausgeschlossen auf verschiedene Art und Weise oder scheibchenweise. Und das betrifft die Ausgrenzung, betrifft auch andere natürlich, aber Juden insbesondere. Und daher kommen diese drei Begriffe, die man ganz gut an den dargestellten Vereinen auch deutlich machen kann.
Haben Sie in diesem Zusammenhang auch jüdische Sportvereine, Fußballvereine, ja, gibt es ja, glaube ich, in dieser Form, sind es vor allem Sportvereine. Diese Geschichte, die gab es ja auch nach 1933 immer noch, dann gleich, glaube ich, bis 1938. Haben Sie auch da so ein wenig etwas über die Geschichte in diesem Zusammenhang mit erfahren können oder können das mit darstellen?
Ja, wir hatten eh schon seit 2017 den Schild Paderborn. Jüdische Vereine dürfen sich ja dann ab einem bestimmten Zeitraum nur noch Schild nennen. Schild Paderborn untersucht, insbesondere auch das Schicksal von dem ehemaligen Schiedsrichter Schönebaum. Und ich bin dann daran gegangen, zu schauen, welche anderen Vereine gab es in Ostwestfalen, Lippe. Und gut, da fällt vor allem Bielefeld auf. Dort gab es drei jüdische Sportvereine. Den Schildverein, Maccabi Bielefeld und einen Tennisverein. Maccabi und Schild haben dann fusioniert, weil ja es wurden halt immer weniger durch die Flucht ins Ausland. Und in der Tat, ab 1934 haben sich insgesamt hier in Ostwestfalen haben insgesamt 8 Vereine existiert. Einer hier in Paderborn, wie gesagt, 3 in Bielefeld, beziehungsweise 2 dann in Bielefeld. Aber auch in Minden gab es einen jüdischen Sportverein. In Herford, in Brakel. Also es gab immerhin einige, die sich aber nur gründen durften, um in einer Ghetto-Liga zu spielen, so nenne ich das. Das heißt, sie durften ja nur unter jüdischen Vereinen Fußball spielen. Schwierig war die Platzsuche. Das heißt, sie bekamen natürlich keinen Platz. Also das kann man eigentlich alles auch der Tafel bzw. Lesetexten entnehmen.
Welche Rolle spielte zu dieser Zeit der Frauenfußball?
Gar keine.
Ja.
Also Kampfsport war nicht Frauensache im Sinne der Nationalsozialisten und im Sinne des Deutschen Fußballbundes. Frauen hatten natürlich eine spezifische Rollenzuweisung als Mutter und Fußball oder allgemein Kampfsport schloss sich aus. Interessant ist aber, dass dennoch auf vielen Fotos, die aus Stadien gemacht worden sind, Frauen als Zuschauerinnen im Stadion vertreten waren. Natürlich hauptsächlich Männer, aber das war schon möglich. Nur Fußball spielen ziemte sich nicht. Als Frauensport wurde empfohlen Schwimmen und all die Sportbetätigungen, die sozusagen die Gebärmöglichkeiten gefördert haben. Interessant ist aber, dass also vor der NS-Zeit gab es Versuche in Deutschland. In Deutschland waren eigentlich auch diese Versuche zum Scheitern verurteilt, während in England vor Tausenden von Zuschauern zur selben Zeit Fußball gespielt wurde. Es gab in Österreich eine Frauenliga, es gab auch in Frankreich eine Frauenliga. In Deutschland war Frauenfußball und Mädchenfußball zum Scheitern verurteilt.
Und dann muss man sich ja immer gut überlegen, wann denn überhaupt Frauenfußball überhaupt erlaubt wurde. Weil in den 50er Jahren wurde ja dieses Dogma der Nationalsozialisten ja noch weitergeführt, weil da wurde ja immer noch, ich habe hier gerade so ein tolles Zitat, am 30. Juli 1955 erklärte der Bundestag des DFB zum Thema Frauenfußball, Zitat, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden. Und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Das war 55, 10 Jahre nach Ende des Krieges. Und dagegen mussten die Frauen ja erstmal angehen, dass das überhaupt, aufgebrochen wurde. Also ich kann mich auch noch an die 70er Jahre erinnern, als wirklich völlig despektierlich immer über Frauenfußball gesprochen wurde. Die könnten das ja gar nicht, das wird ja gar nicht aussehen und das würden doch Frauen nicht machen. Und es wurde ja wirklich erst in den 70er Jahren erlaubt, dass Frauen wirklich ligamäßig Fußball spielen durften. Sind wir jetzt ein Glück drüber hinweg, aber hat echt lange gedauert, ne?
Aber in den 70er Jahren nur Fußball light, das heißt nicht 90 Minuten, das schaffen Frauen nicht, sondern nur 60 Minuten. Und Frauen durften nicht in Fußballschuhen, also in Stollenschuhen auflaufen. Also das ist aus heutiger Sicht unglaublich, aber es war so.
Ja, was ja auch so ein bisschen dann ein Beleg dafür ist, dass jetzt die Zeit zwar beendet war, aber dass diese Gedanken nicht per se weg waren, ja. Also, dass man da, wie man auf diesen Fußball geschaut hat. Nun haben Sie gesagt, es gibt eine Kooperation mit verschiedenen Fanprojekten. Ich habe es intensiv gelesen mit Arminia Bielefeld und mit dem SC Paderborn. Gibt es darüber hinaus weitere Fanprojekte, die intensiv mit dem Kreismuseum zusammenarbeiten?
Also nicht jetzt direkt, dass wir das jetzt so untereinander mit eigenen Kooperationsverträgen machen, aber die Fanprojekte untereinander sind ja sehr gut vernetzt und eben die Fanbeauftragten der Vereine natürlich auch. Und darüber hat man dann auch immer wieder Gelegenheit, mit anderen Projekten zusammenzuarbeiten. Also jetzt ist es so, dass zum Beispiel diese Leihausstellung dann eben auch von anderen Fanprojekten ausgeliehen wird und dann bei denen vor Ort gezeigt wird. Ansonsten bleiben wir so ein bisschen in der Nachbarschaft, dass wir für uns gesagt haben, wir arbeiten hier jetzt mit den beiden großen Vereinen, im SC Paderborn und Arminia Bielefeld zusammen, weil eben ganz häufig die anderen Bundesliga-Vereine dann auch mit den Gedenkstätten vor Ort eigentlich zusammenarbeiten. Dann hat man immer so untereinander, weil die Nähe dann einfach sinnvoll ist, weil man sich dann besser austauschen kann. Und dann bleibt man meistens so in der Nähe.
Und gibt es einen Austausch unter dem Museum? Ich will nicht zu viel Privates erzählen, aber so mein erster Kontakt, das war noch zu DDR-Zeiten, war mit 14 Jahren, mussten alle Schülerinnen und Schüler das Konzentrationslager Buchenwald besuchen. Und das ist natürlich ein sehr harter Moment. Und ich kann mich immer erinnern, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler das nicht gut überstanden hat, dieser Tag, dass sie ohnmächtig wurden und so weiter. Der Fußball ist ja nochmal ein ganz anderer Zugang. Und das erschließt sich mir auch sofort, dass das vielleicht auch manchmal der bessere Weg ist, darüber zu reden. Aber es gibt nicht jedes Museum oder jede Erinnerungsstätte, die sich dem so annimmt. Gibt es da einen Austausch untereinander, dass man sich gegenseitig motiviert, sich dem Thema zu widmen, weil es ja wirklich eine gute Gesprächsgrundlage bietet?
Ja, das gibt es. Gibt auch hier unter den Gedenkstätten in Deutschland so eine Art Arbeitsgruppe. Es gibt einzelne Gedenkstätten wie Dachau, aber auch Neuengamme, die schon sehr früh damit angefangen haben, das Thema für sich aufzuarbeiten. Und da gibt es auch regelmäßig dann Tagungen oder Konferenzen zu dem Thema. Da tauscht man sich echt sehr gut aus.
Wie ist so die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Haben Sie da ein gutes Gefühl? Gibt das gute Gespräche? Ist das schwierig?
Ja, absolut. Ich finde das ein absolut sinnvolles Angebot, weil man einfach, wie Sie das gerade schon sagten, man beginnt nicht mit den Verbrechen direkt hier vor Ort im Konzentrationslager, man beginnt nicht darüber zu sprechen, sondern man beginnt mit den etwas leichteren Themen, zu denen man vielleicht auch einen leichteren Zugang hat, eben zum Thema Fußball. Und darüber kann man dann eben dann anfangen zu erzählen und da kann man dann eben genau diese Strukturen wie Anpassung, Ausgrenzung oder eben auch Verfolgung dann eben auch immer auf eine etwas verständlichere Art und Weise vielleicht auch dann vermitteln. Und das ist, macht auf jeden Fall Spaß. Und was ich so an Rückmeldungen bekomme, gerade wenn man mit tollen Fanclubs oder so Fangruppen zusammenarbeitet, macht das auch unseren Pädagogen immer Spaß, weil man ja erstmal über Fußball reden kann. Wir beginnen das auch wirklich ganz einfach, dass wir einen Lederfußball mitnehmen und dann erstmal zeigen, womit man denn früher Fußball gespielt hat. Oder dann eben auch die alten Fußballschuhe dabei haben. Einfach mal, um sowas auch zu zeigen. Das ist ja auch erstmal ein ganz, ganz einfacher Zugang, leichter Zugang. Und dann kann man dann darüber auch hinausgehen, dann eben auch dann auf die Strukturen im Nationalsozialismus und dann eben auch auf die Verfolgung eingehen.
Es beginnt wirklich mit der Frage, mit dem Lederfußball in der Hand, was war denn vor 90 bis 100 Jahren im Fußball einfach anders? Ne? Und eben nicht die Abseitsregel, die gab es damals auch schon, aber die Spieler hatten keine Rückennummer zum Beispiel. Ne? Die Trikots sahen ganz anders aus und so weiter. Also mit ganz einfachen Dingen. Das Geld spielt nicht so eine große Rolle, aber ja, hinterm Rücken wurde auch Geld gezahlt. Das ist so der Beginn. Ja, und dann geht es sozusagen in das Jahr 1933 erst über.
Bei Ihrer pädagogischen Arbeit erreichen Sie offensichtlich die Fanprojekte und die Fans. Wie ist es denn mit aktiven Fußballern, insbesondere Profifußballern? Haben die Vereine das auch für sich erkannt, dass es da auch durchaus einen Bedarf gibt? Oder ist das eher ja, nicht möglich, auch die Sportler in den Verein zu erreichen?
Also der SC Paderborn war mit seiner ersten Mannschaft schon bei uns. Das haben wir erreicht. Das hat geklappt. Da müssen wir jetzt halt immer dranbleiben, weil die Mannschaften ändern sich natürlich auch. Das heißt, das muss man eigentlich alle paar Jahre machen. Aber ich glaube, dass die Fußballclubs da auch schon drauf achten. Also wir haben, also wie gesagt, die erste Mannschaft vom SC Paderborn bei uns gehabt, aber wir haben auch diese ganzen Nachwuchsmannschaften, sowohl von Paderborn als auch gerade Bielefeld, die kommen regelmäßig zu uns.
Wenn wir uns in 5 Jahren wieder über die Ausstellung unterhalten und den aktuellen Stand, was müsste denn passiert sein, dass Sie sagen, ich bin sehr zufrieden über die aktuelle Situation?
Es muss so weiterlaufen.
Das ist doch was Schönes, wenn Sie sagen, die Grundrichtung stimmt und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir das so gefunden haben.
Ja, ich denke schon, ne? Also ich glaube, dass das gerade bei uns läuft das jetzt mit der Leihausstellung sehr erfolgreich an. Spielt natürlich auch ein bisschen uns so ein bisschen dazu, dass jetzt die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland läuft. Da sind natürlich auch nochmal viel mehr Clubs auch daran interessiert, dann sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch schon ein Projekt, das wirklich jetzt im Rahmen der Europameisterschaft auch das Thema Fußball im Nationalsozialismus wirklich thematisiert werden soll. Und da gibt es nächste Woche auch so ein erstes Netzwerktreffen, dass man überlegt, was man denn so für Angebote machen will und machen kann. Und das soll dann auch wirklich während der EM dann als ein besonderes Angebot auch für die ausländischen Fans dann irgendwie auch angeboten werden. Das finde ich auch eine ganz spannende Variante dann dazu, dass man eben nicht nur die heimischen Fans nimmt und nicht nur die eigenen aktiven Fußballspieler, sondern eigentlich auch mal jetzt die ausländischen Besuchenden dann mit ins Spiel nimmt. Das ist spannend.
Ja, und vor allem, dass man die EM nutzt, um eben den Fokus auch auf dieses Thema zu lenken.
Wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich sagen, vielleicht schaffen wir es in den nächsten Jahren, an die kleinen Vereine dran zu kommen. Das wäre einfach schön. Es ist nicht so schwer, die Wanderausstellung bei größeren Vereinen zu platzieren, aber eben an die kleinen, an den Kreisligaverein, an den Bezirksligaverein. Das wäre so mein Wunsch, den ich gerne noch realisieren würde.
Genau, und damit verbunden vielleicht dann auch noch diesen Aspekt, den hatte ich vorhin schon mal so angesprochen mit diesem Thema schwarze Sonne, mit diesem Symbol Rechtsextremismus, weil gerade so rechtsextreme Vorfälle in Fußballvereinen, bei Fußballspielen ja nun auch durchaus häufig der Fall ist, dass wir versuchen, darüber dann auch aufzuklären. Und wir das hier an diesem Ort Wewelsburg natürlich auch sehr gut machen können, weil wir dieses Motiv der schwarzen Sonne direkt vor Ort haben. Und wenn wir unseren Rundgang durch die Dauerausstellung machen, dann auch immer im Nordturm direkt quasi auf dem Symbol der schwarzen Sonne genau darüber sprechen, dass man dann einfach guckt, was ist denn so Fußball und Rechtsextremismus, Rassismus, dass man da so wirklich versucht, auch ein bisschen Präventionsarbeit zu machen.
Ein Verein, der seine NS-Zeit aufgearbeitet hat, ist Arminia Bielefeld. Und Herr Schäfer, ich würde gern ein wenig darüber mit Ihnen sprechen, denn Sie sind ja dort sehr, sehr aktiv. Und ich nehme an, dass ja auch im Rahmen der Ausstellung oder im Rahmen der Gespräche mit den Fans, wenn es um einen Fußballverein geht, auch über die Geschichte von Arminia reden. Dazu muss man über Julius Hesse reden. Wer war das? Und insbesondere, was hat er beruflich gemacht? Also als vielleicht, wenn wir in die Zeit vor 1933 gehen, wer war da Julius Hesse?
Julius Hesse war ein, ja, zumindest wenn man die Zahlen aus den 1920er Jahren nimmt, ein erfolgreicher Kaufmann. Er besaß ein Schuhwaren- und Sportwarengeschäft mitten in der Bielefelder Altstadt, hatte über 30 Angestellte und war dann als, ja, er war 1903 zugezogen nach Bielefeld und ich vermute sogar, dass er einer der Mitgründer des Vereins war. Das lässt sich aber leider heute nicht mehr genau belegen. Er wohnte in unmittelbarer Nähe des Gründerlokals und übernahm dann auch nach der Gründung 1905 bereits die Präsidentschaft. Und das Argument, ja, Juden waren intensiv integriert im Fußball, trifft eben auch hierzu, denn er war Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld und als er 1909 das Amt des Präsidenten übernahm, befand sich der Verein in einer großen Schieflage, weil man dem Verein einen gekauften Platz, man hatte also eine riesige Platznot zuvor, weil die Stadt also den Platz des Vereins beschlagnahmt hatte für eigene städtische Zwecke. Und nun hatte man bereits Kredite aufgenommen, es gab Kreditverhandlungen dann mit den Gläubigern und das hat Hesse bewerkstelligt und wandelte den Verein um in einen eingetragenen Verein, also e.V. Und damit waren die Mitglieder, die in Scharen dann verschwunden sind, nicht mehr haftbar zu machen. Und daraufhin hat er auch organisiert, einen neuen Platz zu finden und 1914, mit Beginn des Ersten Weltkrieges, als der Sport zum Stillstand kam, der Vereinssport, hat er sein Amt niedergelegt. Aus welchen Gründen, wissen wir nicht, aber das sind zunächst mal so die Verdienste des Julius Hesse, die eben auch in allen Festschriften des Vereins festgehalten werden. Er gilt als Vereinsretter. Interessant ist nur, dass in keiner der Vereinsschriften, außer in der letzten zum 100-jährigen Jubiläum 2005, dass aber zuvor eben in keiner anderen vermerkt wird, dass er als als jüdischer Bürger Bielefelds in Theresienstadt ermordet worden ist 1944. Seine Frau in Auschwitz, ich vermute im Sommer 1944. Das heißt, er hat ab 1933 ja, alles das zu erleiden, was damals für jüdische Leidenswege typisch ist, war. Und zudem kommt hinzu, dass er durchaus, also es gab einen Versuch, ins Ausland zu entkommen. Der ist allerdings damals gescheitert und ein Suizidversuch des Ehepaars zeigt, unter welchem Leidensdruck Jenny und Julius Hesse gestanden haben müssen.
Und da ist ja wichtig zu wissen, dass ab 1933 das Geschäft, was er hatte, eben, wo Sie auch vor uns berichtet haben, beschmiert worden, dass es Drohungen gab. Also ich finde halt auch gerade so die aktuelle Stimmungslage. Es gibt da so ein paar sehr unheimliche Parallelen, muss ich so sagen.
In der Tat.
Und da merkt man halt auch, wie das System da funktioniert hat. Da wurde ja in dem Fall ein engagierter Bürger, der sich auch für den Verein engagiert hat, der wurde jetzt aufgrund dessen, dass er Jude war, wurde diskriminiert, wurde ausgeschlossen. Und das ging eben an dieser ganzen Familie nicht spurlos vorbei, sondern die waren unter Druck. Ne?
Ja, die drei Töchter haben es geschafft, ins Ausland zu entkommen, 1937, 38. Zwei von denen waren übrigens Mitglied des jüdischen Tennisclubs. Schwarz-Weiß Bielefeld, dann später auch Schild Bielefeld genannt. Und Sie haben völlig recht. Es begann mit Ausgrenzung, Diskriminierung, Geschäftsboykott. In der Nähe stand einer dieser berüchtigten Stürmerkästen. Dort wurden Fotos hineingehängt von Bielefelderinnen und Bielefeldern, die es immer noch gewagt haben, in jüdischen Geschäften einzukaufen. Also das ist so, das war das beginnende Leid. Und 1935 hat er dann weit unter dem Wert sein Haus verkauft.
Nun haben Sie ja schon gesagt, es im Konzentrationslager fanden beide ihren Tod. Bei der Ehefrau ist das genaue Todesdatum noch nicht so bekannt. Ist sonst was über die Zeit im Konzentrationslager bekannt?
Interessant ist, dass er vor dem Abtransport nach Theresienstadt einen Heimeinkaufsvertrag unterzeichnet hat. Diesen Heimeinkaufsvertrag habe ich gelesen. Er liegt in den Akten des Stadtarchivs Bielefeld. Das heißt, er hat über 50.000 Reichsmark von seinem eigentlich gesperrten Konto bei der Sparkasse Bielefeld an ein Berliner Bankhaus überweisen müssen, um sich sozusagen diesen Altersheimplatz in Theresienstadt zusammen mit seiner Frau zu erkaufen. Also eine perfide Täuschung. Das ist erhalten geblieben. Der Transportweg ist bekannt. Die Transportnummer über Münster. Aber was in Theresienstadt genau geschehen ist, das wissen wir nicht.
Gibt es in der Stadt Bielefeld einen Gedenkort für ihn?
Ja, vor seinem ehemaligen Geschäftshaus befinden sich zwei Stolpersteine. Die sind 2012 gelegt worden und die Fan AG, das ist ein Bündnis verschiedener Fanclubs und des Fanprojekts, haben die Patenschaft übernommen.
Und die Arminia-Familie als solches, gedenkt die auch ihrem Vorsitzenden? Sie haben ja gesagt, das war lange nicht bekannt. Ich nehme an, dass das in der Zwischenzeit auch durch ihr Engagement anders ist.
Ja, es hat sich viel getan. Es beginnt sicherlich bei der Satzungsänderung, Paragraph 2 der Satzung Arminias, nicht nur dieses Vereins, anderer Verein auch, dieser Paragraph lautet, dass aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus oder generell Menschenverachtung vorgegangen wird, eingegriffen wird, es nicht geduldet wird. Und man zeigt sich durchaus willig, diese Geschichte aufzuarbeiten. Es ist so, dass wir es geschafft haben, 2021, eigentlich wäre es schon 2020 geschehen, also die Corona-Situation hat das halt hinausgezögert, also dass wir im Mai 2021 hinter der Westtribüne der heutigen Schüko-Arena, früher Alm, den Julius-Hesse-Platz eingeweiht haben mit einer Gedenktafel für alle jüdischen Mitglieder. Und dieser Julius-Hesse-Platz ist Ausgangspunkt für einen historischen Rundgang. Die Spurensuche Arminia Bielefeld während der Zeit des Nationalsozialismus, der also an diesem Punkt beginnt und über 12 Stationen geht, sozusagen rundherum um das Stadion, weil das Stadion eben seit 1926 sehr einmalig mitten in einem Wohngebiet liegt. Und das ist eigentlich etwas, was sich sehr sinnvoll an diesen Hesseplatz anschließt. Und dieser Rundgang, dieser historische Rundgang wird auch regelmäßig gut angenommen. Es gibt Geburtstagsbuchungen, es melden sich Fanclubs an, Schulklassen. Und das ist eigentlich auch eine Konsequenz, eine Nachhaltigkeitskonsequenz aus der Gründung dieses Platzes.
Und ich nehme an, dass das letztendlich auch so ein bisschen über die Erinnerungsgedenkstätte Wewelsburg mitmoderiert wird oder sie mit dabei ist und das mit anbietet. Wie hängen die beiden, also Arminia und die Gedenkstätte, da zusammen?
Ja, wir haben einen Kooperations- Vertrag geschlossen und ich bin sozusagen als Vertreter der Gedenkstätte dort aktiv dabei. Und wir haben in Bielefeld informell eine Julius-Hesse-Arbeitsgemeinschaft gegründet. Also Mitglieder Arminia natürlich, das Fan-Projekt und die Gedenkstätte. Und wir arbeiten eben an weiteren Projekten. Dazu gehört auch Jugendliche und ich hoffe auch demnächst mal die Frauenmannschaft hier nach Wewelsburg zu entsenden. Und in diesem Jahr findet auch der 80. Todestag des Ehepaars Hesse eine besondere Berücksichtigung. Da sind einige Projekte geplant, über die wir im Augenblick auch beraten.
Na, aber das klingt doch ganz wunderbar. Um aber die Geschichte der Arminia in dieser Zeit, auch wenn wir die nie zu Ende erzählen können, aber
wahrscheinlich
nicht. Gibt es noch eine zweite Person, über die man auf jeden Fall reden muss, und das ist Karl Demberg.
Ja, Karl Demberg war ein Urgestein des Vereins, ein begeisterter Sportler, der also Leichtathletik, Handball und Fußball betrieben hat und wohnte in unmittelbarer Nähe der Alm. Das heißt, während des Rundgangs stehen wir an seinem ehemaligen Wohnhaus. Und Demberg hat Jura studiert und war bereits während des Studiums in einem nationalsozialistischen Studentenverbindung. Das heißt, er stand der Demokratie nicht nahe. Und Demberg war, wie gesagt, begeisterter Sportler. Das ist die eine Seite. Er wird nicht zufällig, nachdem es mit der Arminia mal wieder ganz bergab ging, 1934, Nachfolger des vorherigen Vereinsführers. Er übernimmt das Amt mit sehr viel Engagement und schafft 1938 den Rückaufstieg in die damals höchste Klasse, die Gauliga. Und diese zweifellos sportlichen Verdienste sind unbestritten. Seine politische Karriere ist eben die, dass er als Jurist nicht nur in die NSDAP eintritt 1933, sondern auch in die allgemeine SS, neu gegründet in Bielefeld. Interessant ist, dass er allerdings wohl eher nebensächlich diesen Dienst aufgefasst hat. Es wird beklagt, dass er anscheinend nicht so häufig zum Dienst erscheint. Deswegen bleibt er auch nur in seinem Dienstgrad ein kleiner Rottenführer, SS-Rottenführer. Und es wäre eigentlich auch alles so weitergegangen wahrscheinlich. Das heißt, er ist dann selbstständiger Rechtsanwalt geworden. Gleichzeitig befand sich die Geschäftsstelle Arminias in seiner Kanzlei mitten in der Altstadt. Und dann war er parallel dazu Vereinsführer des größten Fußballvereins in Bielefeld. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg und er wird als 35-Jähriger zur dann gegründeten Waffen-SS eingezogen. Er dient in der Division SS-Division Totenkopf unter Theodor Eicke. Er nimmt am Westfeldzug teil in Frankreich, kehrt offenbar verwundet 1940 zurück und dann ist aber nicht Schluss für ihn, sondern es beginnt der juristische Dienst. Und er arbeitet dann später unter anderem als SS- und Polizeirichter am SS- und Polizeigericht in Breslau und in Katowice. Und dort ist er unter anderem zuständig für die Lagermannschaft des Konzentrationslagers Auschwitz. Er war offenbar auch in Auschwitz, hat dort zu Gericht gesessen und er muss sich darum kümmern, dass die SS-Männer nicht von der Norm, von den sogenannten Tugenden der SS abweichen. Später ist er auch noch Feldrichter und 1945, aus heutiger Sicht kann man sagen, er ist Mittäter. Er steigt übrigens auch dann zu einem hohen Offizier auf innerhalb der SS. Und 1949 kehrt er nach seiner Gefangenschaft zurück nach Bielefeld. Wenige Tage nach der Entlassung nimmt er an der Jahreshauptversammlung teil. Das ist in einem Protokoll so vermerkt, wird auch begrüßt. Niemand fragt ihn nach dem, wie es denn so während des Krieges war. Er übernimmt anscheinend kein Amt bei Arminia, aber ihm gelingt die sogenannte Entnazifizierung. Das ist seiner sogenannten Entnazifizierungsakte im Landesarchiv Duisburg zu entnehmen. Und damit, er wird also in die Kategorie 5 unbelastet eingeordnet. Und er kann wieder Rechtsanwalt und dazu auch noch Notar werden. Das alles vollzieht sich innerhalb von 4 Monaten. Er stirbt 1952, also recht früh. Und Arminia schreibt ihm eine entsprechende Todesanzeige. Interessant ist, dass in der Todesanzeige dem ehemaligen Präsidenten Demberg gedankt wird und nicht dem ehemaligen Vereinsführer. Naja, und danach verschwindet er eigentlich völlig aus dem Blickfeld. Er ist immer in allen Verschriften der junge Rechtsanwalt. Sein Spitzname war Kaller. Karl Demberg, Kaller. Und so taucht er dann in den Festschriften unter diesen Bezeichnungen auf. Und er ist der Arminia wieder in die Gauliga geführt hat. Das war es bis zum heutigen Tage.
Sie haben einmal gesagt in dem Interview, er stand für die ganze Unmoral der SS.
Ja, er hat möglicherweise niemals er war möglicherweise niemals an Mordtaten beteiligt. Das ist ihm auch nicht nachzuweisen, offenbar. Also während des Frankreich-Feldzuges 1940. Er ist einer dieser sogenannten Schreibtischtäter und ist insofern natürlich mitverantwortlich für all das, was geschehen ist.
Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich etwas intensiver mit der Geschichte von Arminia Bielefeld und insbesondere in dieser Zeit beschäftigen wollen, haben Sie Tipps, wo diejenigen Informationen finden können?
Also es gibt noch keine Veröffentlichung zum Thema Arminia Bielefeld. Wie gesagt, ich arbeite daran. Was in diesem Jahr erscheinen wird, ist eine Broschüre, die Auskunft gibt über den Rundgang, Spurensuche, Arminia in der NS-Zeit. Das wird erscheinen. Ansonsten gibt es das ein oder andere Buch, das allerdings nicht so sehr genau mit der Geschichte umgeht, weil eben bisher intensive Recherchen zu dem Thema noch nicht gemacht worden sind.
Frau Jun-Stucke, zum Schluss die Frage an Sie für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will jetzt in das Kreismuseum Wewelsburg, ich will mir das näher angucken. Wo finden diejenigen Informationen über Öffnungszeiten, was es da für verschiedene Schwerpunktausstellungen und so weiter gibt? Wo kann ich nachschauen?
Wir haben eine gut aufgestellte Homepage, wewelsburg.de. Da kann man alles weitere erfahren über Öffnungszeiten, Angebote und Telefonnummern, wenn man halt sich zu einer Führung anmelden möchte.
Und diejenigen, die uns jetzt aus den Fanprojekten zuhören und sagen, ich habe Interesse an der Wandausstellung, da gilt dasselbe. Da sind sicherlich auch Ihre Kontaktdaten dort aufgeführt, dann kann man sich direkt an Sie wenden.
Genau, Sie sollen sich erstmal bei mir melden und danach leite ich weiter an Friedhelm Schäffer oder Sie haben seine Adresse sowieso schon und können sich bei ihm melden.
Dann darf ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen, in erster Linie für das unglaublich große und wichtige Engagement und natürlich in zweiter Linie dafür, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung standen. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Wiederhören.
Danke ebenfalls. Tschüss.
Als man mich bat, vor dem Bundestag zu sprechen, zögerte ich wieder, aber ich nahm an. Warum? Weil ich wie viele Menschen weltweit im heutigen Deutschland ein von Grund auf verändertes Deutschland sehe. Dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg ist Deutschland eines der starken Bollwerke gegen die Gefahren geworden, die ich soeben erwähnt habe. Wir alle hoffen, dass Sie, die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Ich möchte zum Schluss einige Worte zitieren, die wir immer im Sinn behalten sollten. Hans von Dornani, ein Schwager von Pastor Bonhoeffer, ehemaliger Beamter im Justizministerium des Reichs, dann Abwehroffizier während des Krieges, half unter größter persönlicher Gefahr, Juden aus Berlin in die Schweiz zu fliehen. Er wurde im April 1943 verhaftet und wie Dietrich Bonhoeffer zum Tod durch den Strang verurteilt. Im April 1945, kurz bevor beide hingerichtet wurden, antwortete er auf die Frage, was ihn zum Widerstand bewogen habe, mit einem Satz, der in seiner Schlichtheit für alle Zeiten und an jedem Ort seine Gültigkeit hat. Es war einfach der zwangsläufige Gang eines anständigen Menschen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.